Und da sind wir zwei, glaube ich, nicht so weit auseinander. Wir sind halt, glaube ich, noch so einer der letzten Leistungsgeneration. Also meine Eltern haben mir alles ermöglicht, was in ihrer Macht stand. Sie hatten gewisse Vorstellungen und natürlich wurde es gut gemessen an Leistung. Also ich kam kein Hausarrest, wenn ich mal mit einer 4 nach Hause gekommen bin. Aber es war schon ganz klar, man muss halt schon was leisten. Ne? Also von Work-and-Life-Balance ist noch niemand erfolgreich geworden. Oder wie man heute eher sagt, Life-and-Work-Balance. Ne? Also es war schon klar, dass man was leisten muss. Und ich glaube noch, Bruder, und ich glaube auch, das kennt jeder, der Geschwister hat, der oder die Erstgeborene hat es immer ein bisschen schwerer. Jedenfalls war das war schon nicht einfach. Also ich habe auch reichlich Sprüche von meinem Vater kassiert. Dann gibt es zum 18. Manta mit Fuchsschwanz und das war schon nicht einfach. Ich hatte auch den Rückhalt meiner Mutter, muss ich sagen, die gesagt hat, wenn das dein Wunsch ist, dann machst du das. Aber dieser Wunsch war natürlich inbegriffen mit, wenn du diesen Weg gehst, dann gehst du ihn ganz oder gar nicht. Und deshalb stand ich dann auch mit 20, knapp 21 in einem Salon, den ich mir mit Verlaub natürlich selber nicht hätte finanzieren können. Ne? Also da war dann schon der Support, zu sagen, okay, wenn du dich für diesen Weg entscheidest, dann hast du auch unsere Unterstützung, aber dann halt auch ganz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Mittelstandswerk-Podcasts, dem Podcast aus dem Mittelstand für den Mittelstand. Und heute haben wir nochmal eine Gästin, einen Gast aus dem Handwerk. Und zwar ist die Julia Beckers bei uns zu Gast. Und Julia, stell dich doch gerne einmal vor und erzähl uns was über dich und dein Unternehmen.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und danke, dass ich dabei sein darf. Ich bin Julia Beckers. Ich bin 36 Jahre jung und betreibe seit 16 Jahren ein Friseurgeschäft in der Aachener Innenstadt.
Julia, ich freue mich auch, dass du dabei bist und vor allem, dass du zugesagt hast. Ich habe es gerade, deshalb habe ich den Fokus so ein bisschen gelegt. Wir haben deine Vorgängerfolge kam auch aus dem Handwerk. Wir waren bisher dienstleistungslastig und jetzt sind wir sozusagen seit zwei Folgen ein bisschen im Handwerk unterwegs. Und da gibt es ja ganz viele spannende Punkte. Für mich ist natürlich und wahrscheinlich auch für die meisten Zuhörer das erste spannende Thema, du hast ein Friseurgeschäft und jetzt gibt es ja ganz viele Friseure und es gibt dabei einen Grund, weswegen wir dich ausgewählt haben und nicht wen anders. Das heißt, für mich...
Der Tiefstapel. Habe ich jetzt zu tief gestapelt?
Nein, das ist alles gut. Aber damit, ich weiß es ja schon so ein bisschen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, was du machst, erzähl doch mal gerne und wir können da gerne ein bisschen zurückgeben. Du hast gesagt, seit 16 Jahren hast du dein Friseurgeschäft, das heißt mit 20 hast du dich selbstständig gemacht, was ja auch schon sehr, sehr früh ist. Aber wie ist es dahin gekommen? Also wusstest du schon immer, yay, ich will in diesen Beruf gehen oder wie hat sich das ergeben? Wie ist deine Story zu deinem Business?
Nee, ganz und gar nicht, denn eins vorweg, ich sage das wirklich immer sehr gerne und das ist sehr positiv gemeint, wenn ich sage, ich bin im Herzen eigentlich ein Spießer, was man jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht so erkennt, wenn man mich anschaut. Aber der eigentliche Berufswunsch war irgendwann mal Wirtschaftspsychologie zu studieren und gescheitert bin ich in der Pubertät, in der die kreative Phase stärker wurde als die Vernunft. Und habe Ende der 10 meine Schule oder meine Gymnasialzeit geschmissen und bin dann so als gescheiterter Gymnasiast auf die letzte Rille nochmal auf die Realschule gekommen, habe da dann nochmal einen Abschluss mit Quali gemacht und habe dann tatsächlich den Weg in die Friseurausbildung gefunden, nur als Sprungbrett, weil in diesem kreativen Wahnsinn der Pubertät oder der Spätpubertät wollte ich unbedingt Maskenbildnerin werden. Und das ging aber nicht ohne eine Friseurausbildung. Und so war eigentlich der Start. Natürlich so absolutem Graum meiner Eltern, denn die hat sich für mich definitiv alles andere als das vorgestellt. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Meine Eltern sind auch seit über 35 Jahren selbstständig. Und mein Vater hatte für mich ganz andere Pläne, als Friseur zu werden. Ja. Und das habe ich durch Ausbildung gemacht. Und ich glaube, wir alle kennen diese Standardsprüche, ne? Das ist zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig. Und ja, ich habe das tatsächlich nach der Ausbildung noch mal kurz hinterfragt und dachte, ich müsste noch irgendwas machen, was mehr Sinn hat als Haare. Habe den kurzen Abstecher bei der Bundeswehr gewagt, um einfach mal so zu schauen, okay, welche Perspektiven hätte ich da? Ja, so haben die Herren auch geguckt, als ich dann dort vorstellig werde. Und ja, dann gab es halt einfach nur diesen einen Weg, ne? Also meine Eltern haben damals gesagt, wenn du dich für diesen Berufswunsch entscheidest, dann ganz oder gar nicht und dann kommst du an der Selbstständigkeit nicht vorbei. Sonst wirst du dir den Lebensstandard, den wir dir ermöglicht haben, nie selber ermöglichen. Und ja, dann bin ich in die Meisterschule auf Vollzeit und stand mit 20, knapp 21 dann in einem eigenen Geschäft. Mitten in Aachen, mitten in der Bankenkrise 2008. Im Hochpreissegment gestartet,
ja,
wirklich im Kinderzimmer noch gelebt und hatte selber wirklich gar nichts, außer halt eben einen Salon. Und rückblickend muss ich heute sagen, wirklich von Tuten und Blasen keine Ahnung, ne? Also völlig naiv, aber ich hatte halt nichts zu verlieren, ne? Der Fall wäre nicht tief gewesen, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich selber ja noch nichts. Ja, das war so der Start.
Ja.
Einer Selbstständigkeit. Und dann...
Ja, cool. Ist ja, also...
Ja?
Ja?
Soll ich weitermachen?
Ja, ist ja, genau. Nee, alles gut. Ist ja schon irgendwie ein Weg und das finde ich ganz spannend. Wir hatten in unserer letzten Podcast-Folge exakt das gleiche Thema, auch Handwerker nach der 10 abgebrochen. Er kam aus einem Akademikerhaushalt. Du hast jetzt gesagt, du kommst aus einem Arbeiterhaushalt. Und du hast einen Teil der Frage sogar schon beantwortet. Deine Eltern haben sich das komplett anders vorgestellt. Für dich, in Anführungszeichen, wahrscheinlich für sich auch, weil die gesagt haben, hey, unser Kind soll vielleicht Abitur machen und studieren, was auch immer. Wie war das in der Phase? Weil das ist ja ganz... ganz wichtig, den zweiten Teil der Frage stelle ich dann aber war das ein Kampf oder wie dürfen wir uns das vorstellen? Also du wirst irgendwann gesagt haben, Papa, Mama, hab keinen Bock mehr auf Schule, ich werde Friseur oder wie war das?
Danke. Und da sind wir zwei, glaube ich, nicht so weit auseinander. Wir sind halt, glaube ich, noch so einer der letzten Leistungsgeneration. Also meine Eltern haben mir alles ermöglicht, was in ihrer Macht stand. Sie hatten gewisse Vorstellungen und natürlich wurdest du gemessen an Leistung. Also ich bekam keinen Hausarrest, wenn ich mal mit einer 4 nach Hause gekommen bin. Aber es war schon ganz klar, man muss halt schon was leisten. Ne? Also von Work-and-Life-Balance ist noch niemand erfolgreich geworden. Oder wie man heute eher sagt, Life-and-Work-Balance. Ne? Also es war schon klar, dass man was leisten muss. Und ich glaube noch, und ich glaube auch, das kennt jeder, der Geschwister hat. Der oder die Erstgeborene hat es immer ein bisschen schwerer. Jedenfalls war es das war schon nicht einfach. Also ich habe auch reichlich Sprüche von meinem Vater kassiert. Dann gibt es zum 18. Manta mit Fuchsschwanz und das war schon nicht einfach. Ich hatte auch den Rückhalt meiner Mutter, muss ich sagen, die gesagt hat, wenn das dein Wunsch ist, dann machst du das. Aber dieser Wunsch war natürlich inbegriffen mit, wenn du diesen Weg gehst, dann gehst du ihn ganz oder gar nicht. Und deshalb stand ich dann auch mit 20, knapp 21 in einem Salon, den ich mir mit Verlaub natürlich selber nicht hätte finanzieren können. Ne? Also da war dann schon der Support, zu sagen, okay, wenn du dich für diesen Weg entscheidest, dann hast du auch unsere Unterstützung, aber dann halt auch ganz, ne? Und nicht nur halb.
Ja. Ja, ich will das nutzen an der Stelle und dann gehen wir den Weg weiter. Findest du, dass das ein, jetzt rückblickend, dass das vielleicht so ein, ich nenne es jetzt mal Gesellschaftsproblem ist, weil es ja eigentlich total schön, wenn jemand weiß, vielleicht wusstest du es, vielleicht war es auch eine Flucht vor der Schule, das weiß ich nicht, aber wenn jemand weiß, ich will ins Handwerk gehen, ich will irgendwas machen und dieses Schulische, dieses Akademische ist nicht meins, dass die Menschen dann sagen, boah, mach doch was Vernünftiges, weil es, also es wertet ja im Prinzip die Arbeit, die du jetzt aus meiner Perspektive, da wirst du aber gleich noch mehr zu sagen, sehr erfolgreich machst, wertet ja das ein Stück weit ab, ne? So nach dem Motto, na ja, wenn du die Schule nicht bis zum 12. oder 13. Jahr besuchst und vielleicht danach auch weitergeht, dann kannst du ja gar keine Leistung bringen. Also ist das, wie würdest du das jetzt,
wenn ich dir jetzt
aus der Retro-Perspektive sozusagen betrachten?
Wenn ich dir jetzt eine scharfe Spitze gebe, sage ich, dann brauchst du gerade nur mal in den Bundestag zu schauen und dann siehst du, wie viel Vernunft man rumkommt, wenn man Akademiker ist und studiert hat. Nee, aber nichtsdestotrotz, ja, war das damals schon so. Also meine Eltern waren da sehr liberal und sehr offen. Also die haben weder mein Vater noch meine Mutter haben ein Abitur. Wie gesagt, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, wo man sich wirklich noch die Ärmel hochgekrempelt hat, um was zu erreichen. Das war sicherlich in der Zeit, in der ich dann in meinen Anfängen war, schon etwas anders. Da gehörte es zum Ton, dass man ein Abitur macht, definitiv. Um ehrlich zu sein, wusste ich aber zu dem damaligen Zeitpunkt noch überhaupt gar nicht, wie erfolgreich und wie besonders man dieses Handwerk auch betreiben kann. Also ich war 20, ich wusste, ich mache ein Geschäft, ja. Ich generiere Kunden, um Einnahmen zu generieren, um mir irgendwann meinen eigenen Lebensstandard dadurch finanzieren zu können. Aber welche Erfolgsgeschichte, und das muss ich dann tatsächlich heute mir auch selber so zugestehen, das dann nehmen würde, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Also das gab es in diesem Universum auch noch nicht. Also ich bin so erzogen worden, für mich war klar, ja. Mit 30 bin ich verheiratet, habe 2 Kinder, ein Haus, einen Hund und mache dann vielleicht noch ein Geschäft, ne? Wo wir jetzt 16 Jahre später stehen,
ja.
Daran war nicht zu denken.
Ja, aber ist doch schön. Ich glaube, davon bin ich überzeugt, ich mag damit falsch liegen, und ich sage, egal, wer was tut, wenn die Leidenschaft muss immer an erster Stelle kommen, der Erfolg kommt danach. Ich glaube nicht, dass es planbar ist. Also nach dem Motto, du stehst mit 20 da und sagst, jo, ich werde reich, ich werde erfolgreich. Das funktioniert nicht, sondern wenn du sagst, ich habe was, das macht mir Spaß, da habe ich Leidenschaft für, dann stellt sich der Rest von alleine ein. Und
gleich auch an Reichtum zu orientieren, ne? Also nur weil
ja,
ich Erfolg, richtig. Also Erfolg definiert ja für sich auch jeder anders. Also eins vorweg, ja. Millionärin bin ich noch nicht und werde ich auch, glaube ich, in diesem Leben nicht. Dennoch bin ich sehr erfolgreich mit dem, was ich tue, ja.
Ja, ist doch schön. Und dann kannst du gerne mal berichten, wie es weiterging. Und ich streue dann ein, der Grund, weswegen wir heute hier sitzen. Ich bin irgendwann, und es wird wahrscheinlich in dieser Zeit gewesen sein, auch da kannst du mich korrigieren, habe ich dich so am Rande wahrgenommen, weil ich als mittlerweile Exil-Aachener, aber damals noch in Aachen lebend, war da viel unterwegs und da habe ich dich ganz auf den Bushaltestellen gesehen. Im Sinne von nicht, dass du dort gesessen hast, sondern es hingen ganz viele Plakate von dir, gefühlt in der ganzen Stadt. Damals, ich glaube, es war eine Kampagne irgendwie Blondes Gift und da bin ich auf dich aufmerksam geworden und das ist quasi jetzt in der Arbeit unseres Podcasts, ist mir das wieder in den Sinn gekommen und habe gedacht, ach, guck doch nochmal, was die jetzt macht und fand es ganz spannend. Und dann kommt jetzt wieder dein Part. Wie ging es denn weiter nach dem Laden?
Ja, als wie gesagt gegründet habe ich 2008 Blondes Gift, was für Aachen natürlich schon ein Wortspiel war, was schon fast wieder drüber war. Ich erinnere mich auch noch wirklich an sehr viele kritische Stimmen zu diesem Namen. Aber Blondes Gift war der letztendlich für die Erfolgsgeschichte. Ich habe die ersten 3 Jahre mich wirklich sehr konzentriert darauf, Kunden zu generieren, weil ich bin wirklich mit nichts gestartet. Und dann habe ich 2016 aber dann auch angefangen, internationale Haarshows zu besuchen, habe wieder angefangen, Wettbewerbe zu arbeiten und bin 2017 das erste Mal ausgezeichnet worden oder habe einen der größten und wichtigsten Awards unserer Branche bekommen. Und das war dann so der Startschuss für eine sehr internationale Karriere tatsächlich. Also den habe ich erste Anfragen gehabt für große Shootings. Ich habe ein eigenes Schulungskonzept geschrieben, mit dem ich quer durch Europa geflogen bin. Ich habe einige Warner-Produktionen für RTL gemacht. Ich bin kurze Zeit darauf in die USA geflogen. Bin dort ausgezeichnet worden als internationale Herr Artistin oder in dem Jahr die Beste auf der Welt. Und das waren so die Meilensteine, von denen ich heute noch profitiere und die der Grund dafür sind, ja, dass ich heute so privilegiert arbeiten darf, wie ich das tue. Es war eine sehr wilde Zeit, in der natürlich ich mich auch sehr oft gefragt habe, ob Aachen noch der richtige Place to be ist. Ich war mit 30 eigentlich am, nicht eigentlich, sondern ich war mit 30 am Höhepunkt dessen, was ein international prämierter Friseur oder Hair Artist leisten kann. Kollegen, mit denen ich mich umgeben habe, waren im Schnitt 10, 15 Jahre älter. Und man kann sich das heute auch nach all dem, was diese Pandemie auch mit uns gemacht hat, fast gar nicht mehr vorstellen, welcher Paarshows mit 6.000 Menschen im Publikum frisiert. Und dann kommst du als junge Frau mit gerade mal 30, die aus einer, mit Verlaub, Provinz kommt, ja, machst du dann so eine Show und dann kommen Kollegen, die Fotos mit dir machen wollen. Du wirst unheimlich gehypt und kommst dann zurück nach Aachen in eine Stadt, in der das überhaupt gar keine Rolle spielt. Und das hat so zwei Seiten. Die eine Seite ist, dass dich natürlich durch diesen Erfolg niemand trägt, außer in dieser Welt, in der du dich bewegst. Der große Vorteil ist aber, es lässt dich unglaublich bodenständig bleiben. Also es gibt so eine Situation, die werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Da kam ich auch wieder aus so einer Show oder von so einer Show nach Hause. Und ich war zu der Zeit für meinen Inner Circle schon eine Zumutung, das weiß ich auch. Und kam mit meinem Koffer zurück nach Hause und meine Mutter machte mir die Türe auf und sagte, pass mal auf, Julia, hier klatscht niemand, wenn du durch die Türe kommst. Hier ist der Müll, wir gehen raus. Und danach können wir uns gerne hinsetzen und Kaffee trinken. Also es war schon sehr schwierig. Und es gab in dieser Zeit sehr oft für mich die Frage, verlasse ich Aachen und gehe dieser Leidenschaft der Kreativität nach oder bleibe ich und ergebe mich ein Stück weit dem Provinzler-Dasein? Und ja, bis hier, also die Frage erübrigt sich.
Ja, aber es ist doch schön, jetzt zugegebenermaßen bin ich in der Welt, die du gerade geschildert hast, nicht ganz zu Hause. Du hast gesagt, du hast eine Hair-Show mit 6.000 Menschen gemacht. Wenn da jetzt so eine Show ist oder so ein Wettbewerb, was passiert denn da? Also wie stelle ich mir das vor? Bringt man da sein ein Modell mit oder kriegt man eine Aufgabe gestellt oder was genau passiert da? Oder ist es einfach ein riesengroßes Netzwerken als Event? Was passiert da? Also
Ich
wie dürfen
glaube,
wir uns
man
sowas
muss das
vorstellen?
sehr unterscheiden und selektiv betrachten. Also es gibt natürlich regionale und deutschlandweite Competition, die Friseure annehmen, wo das tatsächlich so vonstatten geht, dass du das an Übungsköpfen gearbeitet wird oder dass du dir Modelle suchst aus dem Freundeskreis, wo dann eben themenmäßig gearbeitet wird, eben wie das auch noch heute in der Abnahme der Gesellenprüfung beispielsweise passiert. Auf der Ebene, auf der ich unterwegs bin, hat man da ein ganz großes Team. Man nimmt sehr viel Geld dafür in die Hand. Also es wird ein Fotograf gebucht. Man sortiert Models über Agenturen, die man bucht. Man sucht sich die passende Stylistin dazu. Man hat einen Make-up-Artist dafür gebucht. Man hat eine Location gebucht, in der sowas stattfindet, um solche Kampagnen oder Kollektionen, wie wir sie nennen, eben zu produzieren. Und dann geht es vorab eigentlich für mich in die Hauptarbeit zu sagen, okay, es hat ganz viel mit Visionen zu tun. Das heißt, was sehe ich perspektivisch in der nächsten Zeit an Trends? Wie gestalte ich mein Verständnis für Haare? Also es ist sehr, sehr kreatives Arbeiten. Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe mir einfach so meinen Namen gemacht im avantgardistischen und Editorial-Bereich, das heißt sehr viel Kreativität und sehr viel, ja, so Cover-Magazin-Looks, kann man so sagen, um Verständnis dafür zu bekommen, ein bisschen Vogue, so in die Richtung. Das ist so mein Schwerpunkt gewesen in den letzten Jahren. Und das sind schon sehr große, sehr aufwendige Sachen, die auch nur einem gewissen Teil so zuteil werden, das muss man auch sagen. Also das ist schon Champions League. Ja.
Ja, aber ist doch schön und ne, da, heißt ja auch, das hat mit dem, hast du eben selber gesagt, mit diesem klassischen Friseurberuf nicht ganz so viel am Hut, so wie wir ihn uns jetzt vorstellen als Normalsterbliche, so würde ich das mal so würde ich das mal sagen. Das sage
ich halt auch immer wieder, wenn ich danach gefragt werde. Das muss ich noch vorwegschießen. Wenn man dieses Daily Business am Stuhl nicht hat oder wenn ich meinen Salon nicht hätte, in dem ich eben meine Kunden jeden Tag glücklich mache und eben meinen klassischen Beruf ausübe, hätte ich diese Möglichkeiten auch nicht. Also das muss man auch ganz klar sagen.
Ja. Genau. So, und Salon ist ein gutes Stichwort. Du stehst ja gerade. Ja, sorry. Salon ist ja ein gutes Stichwort. Du stehst gerade in deinem Salon. Du bist umgezogen, wie ich mitbekommen habe. Und es ist ein sehr schöner, sehr großer Salon. Man hört so ein bisschen am Hall. wir zeichnen es ja via Internet auf. Das heißt, du hast ja eben gesagt, du warst sehr, sehr viel unterwegs, bist durch Europa getourt, du warst in den USA und du hast dir die Frage gestellt, ist Aachen der Place to be, wie du es eben genannt hast. Ne? Jetzt bin ich ja sehr mit Aachen verwurzelt, bin da groß geworden, wir supporten den Fußballverein dort. Das heißt, ich bin jetzt wieder relativ regelmäßig alle 2 Wochen da und schaue, wie das weitergeht. Ja, also wir nehmen immer gerne Menschen dorthin mit und teilen unsere Freude. Was führt denn dazu, also wenn ich an das denke, was du tust, wie gesagt, als Laie würde ich sagen, gut, wahrscheinlich von dem, was du jetzt geschildert hast, sehe ich dich in Düsseldorf, vielleicht in Berlin, München, das wäre so das, was ich mit dem, was du mir jetzt geschildert hast, Köln, in Verbindung bringe. Du hast dich aber wieder für Aachen entschieden und ich mag Aachen sehr und wenn es natürlich auch irgendwie aus der Vergangenheit raus, irgendwie die Zukunft ist jetzt nicht so, dass ich sage, Mensch, da habe ich riesengroße Hoffnung, dass das nochmal richtig toll wird. Ja? Aber ich bin der Stadt schon sehr verbunden und wie ist es passiert, dass du wieder zurückgekehrt bist in die Provinz, wie du eben liebevoll gesagt hast?
Also ich war ja nie wirklich weg. Also auch in all der Zeit, in der ich beruflich so viel im Ausland unterwegs war oder so viele andere Jobs gemacht habe, habe ich ja die ganze Zeit über meinen Salon gehalten. Ich habe Blondes Gift knapp 15 Jahre wirklich in einem ganz, ganz kleinen Salon betrieben. Ich hatte 43 Quadratmeter und ich bin ganz ehrlich, so zum Ende hin war es immer so, wenn mich dann Geschäftspartner oder Geschäftsführer von How Cosmetic Brands angesprochen haben, gesagt haben, Julia, ich möchte dich unglaublich gerne mal in Aachen besuchen, ich möchte unglaublich gerne mal sehen, wie du arbeitest, war ich immer so, oh, nee, bitte nicht. Also aktuell ist es ganz schlecht, einfach weil dieser kleine Salon, mit dem ich sehr, sehr viel verbinde und wo ich unglaublich dankbar dafür bin, dass ich daraus so wachsen durfte. Aber aus dem war ich jetzt zum Schluss auch wirklich rausgewachsen. Und es war sehr, sehr lange der Zeitpunkt gekommen, wo ich nach Alternativen gesucht habe. Und dann ist es in der Tat so, dass wir da in Aachen sehr, sehr begrenzt sind mit dem, was dann auch so meiner Vorstellung entsprach. Und ich habe, glaube ich, ganz intensiv 1,5 Jahre gesucht und habe wirklich schon gedacht, so das, was du suchst, das findest du in Aachen nicht. Und deine Zeit in Aachen ist jetzt vielleicht dann auch einfach vorbei. Und so ein bisschen glaube ich an Schicksal und an Fügung und habe dann sehr, sehr kurz vor meinem Geburtstag dann doch die Location gefunden, die es dann sein sollte. Und das war dann für mich auch der Punkt zu sagen, okay, ich bleibe, weil hier kann ich mich zumindest mittelfristig verwirklichen. Also ich bin ein sehr familiengebundener Mensch. Ich halte mein Inner Circle sehr klein, aber mir ist schon sehr wichtig, dass ich bei den Menschen bin, die mich da auch unterstützen, wo ich weiß, da kann ich auch mal hin, wenn es gerade nicht so gut ist. Aber nichtsdestotrotz, das muss man auch sagen, ist Aachen keine Stadt, die mir persönlich irgendwas gibt. Also Aachen war einmal eine sehr, sehr schöne Stadt, aber mit der aktuellen Situation und mit der Entwicklung, die die Stadt natürlich geführt, auch ganz bewusst nimmt, muss man sich dann selbstverständlich die Frage stellen, ist das hier noch langfristig dauerhaft der Place to be? Ich bediene oder habe mich in Aachen in einer Nische gefunden oder habe mich einer Nische bedient, die aktuell sehr, sehr gut funktioniert. Außer mir hat noch keiner in den Bushaltestellen gehangen.
Ja, ja.
Man muss es immer anders machen. Das war jetzt so der nächste und ich muss das ein bisschen leise sagen, aber wahrscheinlich der letzte große Step in Aachen. Also Blondes Gift wurde dann jetzt zu Julia Beckers Hair-Konzept. Einfach, weil ich mich ganz persönlich auch als Hair-Artist und als Unternehmerin auch weiterentwickelt habe und Blondes Gift nicht mehr das nach außen getragen hat, wonach ich mich selber fühle und was ich darstelle. Und habe mir hier aktuell wirklich so mein Place to be, meinen kleinen Traum und Wunsch erfüllt. Ich darf hier jeden Tag alleine mit meinem Partner Crime und meinen lieben Kunden auf 110 Quadratmetern tanzen. Und das ist schon sehr privilegiertes Arbeiten, wofür ich sehr dankbar bin. Und was hier in Aachen in der Form tatsächlich einzigartig ist. Aber wohl wissend, dass wenn diese Entwicklung hier weiter voranschreitet, das nicht auf ewig so sein kann. Ne?
Ja, und mit der Entwicklung vielleicht alle, die nicht aus Aachen kommen, geht, und das wollen wir gar nicht zu tief anschneiden, aber wir hatten schon mal einen Unternehmer aus Aachen, der unter den gleichen Themen leiden wird. Da geht es einfach so ein bisschen um die politische Gestaltung und die Ausrichtung der Stadt und wie es wird, insbesondere für die in Aachen Wertschöpfung betreiben möchten.
Ja, so würde ich das mal. Ich habe in Aachen perspektivisch gesehen sehr, sehr schwer, aber es gibt sie eben noch und ich bin immer jemand, ich schaue ungern so viel nach links und nach rechts. Ich konzentriere mich gerne so auf meinen Zeilen und auf bewege mich sehr gerne in meiner Bubble und in meiner Illusion von Perfektionismus und von schönen Dingen. Und solange man das hier noch oben halten kann, und davon gibt es ja zum Glück noch mindestens eine Handvoll guter Unternehmer in Aachen, finde ich, sollten wir die auch noch ganz, ganz hoch halten. Also man darf sich dauerhaft nicht von einer Minderheit regieren lassen.
Ja, aber ist doch die richtige Einstellung. Und ich meine, du hast es ja eben schon mal angedeutet, du bist ja noch jung mit 36. Das wäre nämlich auch direkt die Überleitung zur nächsten Frage. Was kommt denn noch? Was hast du denn noch so geplant? Also du hast jetzt deinen neuen Salon und ich habe ja eben gefragt, was waren so die Visionen der kleinen Julia? Und dann kam Blondes Gift, wahrscheinlich auch eine sehr provokative Kampagne. Ich würde mal sagen, von außen, jetzt bist du erwachsen geworden, gesettelter und schöner Salon, größer. Was kommt denn noch? Was hat Julia noch im Köcher oder in der Schere? Was ist noch geplant?
Ich bin ja immer jemand, der lieber mit Taten überzeugt als mit großen Worten und finde es immer schwierig, wenn man so gewisse Dinge einfach erzählt und rausposaunt, ohne dass dann wirklich was dahinter folgt. Ich sehe mich perspektivisch definitiv nach wie vor in diesem Handwerk. Ich bin sehr daran interessiert, diese Räumlichkeiten hier auch noch einige Jahre am Leben zu halten und das wirklich noch ein bisschen größer zu spielen. Ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ich weitere Unterstützung dazu bekomme, um einfach auch noch junge Leute mehr eben in diesem Premium-Segment zu gewinnen. Weil ich denke, dass es schon noch definitiv Perspektive und Optionen hat. Ich glaube oder ich bin davon überzeugt, dass diese Zeiten des goldenen Handwerks, so wie sie einmal da waren, auch definitiv wieder zurückkommen, was aber natürlich auch die Entwicklung einfach der Gesellschaft ist, dass die wenigsten sich ja heute auch noch die Hände schmutzig machen möchten. Aber man kann das eben auch auf eine sehr schöne Art und Weise und auf eine sehr privilegierte Art und Weise, wenn man bereit ist, Leistung zu bringen. Und ich sehe schon auch noch Leute, die leistungsorientiert arbeiten möchten. Und da würde ich mir definitiv wünschen, wenn sich hier der ein oder andere noch dazu findet. Ich bin jemand, der in der Vergangenheit sehr, sehr oft gelernt hat, dass Pläne eigentlich immer durchkreuzt werden. Und deshalb gibt es da für mich jetzt gar nichts Konkretes, dass ich sage, darauf arbeite ich gerade gezielt hin. Ich habe nach wie vor noch Visionen, die ich gerne erfüllen würde. Und das wird mich noch eine ganze Zeit hier in Aachen geben. Aber mit 60 stehe ich definitiv nicht mehr hinterm Stuhl, das weiß ich.
Okay, ja, aber das ist doch ein Plan. Du hast gerade gesagt, du suchst noch Menschen, die dich auf diesem Weg unterstützen. Heißt das, also möchtest du ausbilden, möchtest du fertige Kräfte, möchtest du beides? Was ist so die Perspektive für das Unternehmen Julia Beckers?
Also, um ehrlich zu sein, ist das Thema Ausbildung für mich keins, was aber einzig und allein damit zu tun hat, dass mein Daily Business so voll ist, dass wirklich keine qualitative Zeit da ist, um einem Menschen wirklich das Handwerk von der Pike auf beizubringen, so wie ich mir das vorstelle. Deshalb bin ich sehr offen immer für Quereinsteiger, für Menschen, die mich unterstützen, die mich begleiten bei all den täglichen Aufgaben und Aktivitäten, die ich so leiste. Junge Rohdiamanten, die nach wie vor leistungsorientiert und gerne arbeiten, für die bin ich immer offen. Ich bin immer ein Fan davon, jungen Menschen eine Möglichkeit und eine Chance zu geben. Das war ich selber auch mal. Ich hatte niemand, der mich an die Hand genommen hat und mich dahin geführt hat, sondern ich musste selber ganz, ganz viel Lehrgeld zahlen, um diesen Weg dann in eine richtige Richtung zu bringen. Aber es ist nie schön, wenn man so eine Riesenhalle für sich alleine bespielt, wenn ich das auch kann und wenn ich das auch sehr mag. Also ich brauche auch diesen Raum, um diese Fläche, um mich kreativ entfalten zu können. Aber es ist trotzdem immer schön, wenn man junge, motivierte Leute findet, die eben jemanden oder uns auf diesem Weg begleiten, ne? Oder die ich auch auf dem Weg begleiten darf, groß zu werden. Es ist ja auch schön, junge Menschen groß werden zu sehen.
Das heißt, als kleinen Werbeblock kann man sagen, wenn es fertige Friseur, Gesellinnen und Gesellen gibt und die sagen, und ich möchte den nächsten Schritt gehen und Quereinsteiger, genau, dann sagst du, dann sind die bei dir an der richtigen Adresse.
Sehr gerne.
Okay. Das heißt, wir können den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, in den Shownotes finden ihr am Ende die Kontaktdaten von Julia. Und wenn das was für euch ist, dann meldet euch gerne. Genau. Und eine Frage habe ich noch, du hast es angeschnitten, ne? Du hast große Produktionen für RTL gemacht, für Warner gemacht, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die persönliche Maskenbildnerin von dem einen oder anderen auf in diesen Produktionen. Das heißt, du hast da auch vermutlich mit prominenten Menschen zusammengearbeitet. Wenn du mich jetzt fragen würdest, prominent und Friseur, kommt mir immer Udo Walz in den Kopf. Das ist so was denn?
Ich sag Gott, hab ihn selig.
Ja, genau, der weilt ja leider nicht mehr unter uns, aber das ist so für mich das Synonym. Und wenn du dich jetzt vergleichen würdest mit Udo Walz, was unterscheidet euch und was habt ihr gemeinsam?
Zum einen ist er natürlich aus einer ganz anderen Zeit herausgewachsen. Aber um die Frage vorab zu beantworten, ja, natürlich habe ich tagtäglich auch immer noch mit Personen des öffentlichen Lebens zu tun. Mit sehr vielen sogar, weil einfach diese Diskussion hier auch sehr geschätzt wird. Ich glaube, sich grundsätzlich einem Vergleich zu stellen mit Udo Walz funktioniert schon mal aus dem Geschlechterthema heraus nicht. Ja, Udo Walz war männlich und ich bin eine Frau vollkommen, würde ich sagen. Und Männer und Frauen agieren ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen im Business. Deshalb glaube ich, hakt der Vergleich und man kann das schwer machen. Ich glaube, um das groß kurz zu machen, ein Udo Walz hat, glaube ich, immer sehr rational entschieden. Und ich bin jemand, die sehr oft aus ihrer femininen Energie heraus entscheidet. Ich glaube, das ist so der größte Unterschied. Ja.
Okay, ja. Ja, ist doch so spannend. Julia, ich möchte mich für die jetzt 35 Minuten mit dir sehr, sehr herzlich bedanken. Es hat mir großen Spaß gemacht. Es war super spannend, auch das Handwerk und das Friseurhandwerk und vor allen Dingen alles, was du darüber hinaus in dem Beruf machst, kennenzulernen. Ich wünsche dir für den weiteren Weg ganz, ganz viel Freude und ganz, ganz viel Spaß und sage vielen Dank und vielleicht dürfen wir dich hier auf deiner weiteren Entwicklung begleiten und wir treffen uns nochmal hier zu einer weiteren Folge in Zukunft.
Sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin gespannt, wann wir uns das nächste Mal über den Weg laufen. Spätestens dann auf den Tivoli, würde ich sagen.
Das klingt doch nach einem Plan. Perfekt. Dann vielen Dank und bis bald.
Bis bald. Ciao.